Herzlich willkommen zur neuen Folge des Makler und Vermittler Podcast. Diese Folge gehört zu unserem AO-Spezial für moderne Ausschließlichkeitsagenturen. Hier sprechen Agenturen offen über ihre Erfolge, ihre Learnings und ihre Sicht auf den Vertrieb der Zukunft. Mein Name ist Nico Locker. Es gibt das Vorurteil, Ausschließlichkeit kann keine eigenen Communities aufbauen. Unsere heutigen Gäste zeigen eindrucksvoll, dass genau das Gegenteil möglich ist. Ich freue mich, Karin Schwarz und Dominik Döpke von der Allianz-Agentur Döpke bei uns zu begrüßen. Eine der erfolgreichsten Privatkundenagenturen der Allianz, aufgebaut mit Community-Building, digitaler Nähe und dem Mut, Dinge anders zu machen. Zusätzlich haben beide am Spiegel-Bestseller Verkauft mitgewirkt. Wir sprechen darüber, wie dieser Erfolg entstanden ist und was andere Agenturen und natürlich auch Versicherer daraus lernen können. Schön, dass ihr da seid. Lasst uns starten. Und ich würde gleich, hallo ihr zwei, ich würde gleich mal zur ersten Frage kommen. Ja, wie war eigentlich der Beginn dieser unglaublichen Reise? Wer möchte?
Dann fangen wir wahrscheinlich ganz vorne an, oder?
Ja. Ich kann mal von meiner Reise sprechen. Unser Weg war nicht von Anfang an gemeinsam. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, vor knapp 9 Jahren mittlerweile, bei einer anderen Allianz-Agentur angefangen, als ich damals eine Versicherung für meinen Hund gesucht habe und dort mit dem Agenturinhaber telefoniert habe, war relativ schnell klar, dass er nicht wirklich im Thema war und wir uns darüber ausgetauscht haben und ich dann erst auf Minijob-Basis dort war, dann auf Teilzeit, dann auf Vollzeit, also quasi wie die Jungfrau zum Kind gekommen bin, denn Versicherung hatte ich überhaupt nicht so für mich auf dem Schirm. Und da war ich dann auch 2-3 Jahre, bis ich den Dominik kennengelernt habe und überlegt habe, dass wir über die Communities, die wir haben, einfach einen anderen Weg gehen wollten, wie es die Agentur gegangen ist.
Genau. Ich komme aus einer ganz anderen Branche eigentlich. Ich komme aus einem Sportmanagement. Ich habe in einem Fitnessstudio gearbeitet und vor 8 Jahren mir gedacht, ich muss irgendwas anderes machen. Die Sportbranche war nicht so das, was einem weiterbringt. Das ist eine schwierige Branche generell. Habe mich dann überall beworben, bin erstmal bei der Allianz abgelehnt worden, weil ich für den Vertrieb nicht geeignet bin. Und habe dann aber 3 Tage vor Beginn nochmal eine Mitteilung bekommen, dass doch eine Agentur das machen möchte mit mir. Habe dann ganz klassisch die Ausbildung gemacht, Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Bin im Januar 21 fertig geworden und bin dann auch sofort als Agenturpartner in die Selbstständigkeit gegangen. Habe dann März, April 21 die Karin kennengelernt bei der neuen Agentur, wo ich dann gearbeitet habe. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir uns sehr gut ergänzen. Karin war Richtung Social Media perfekt unterwegs. Auch dieses Community Building hat sie, habe ich so noch nie gesehen. Und ich habe mich auf Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen konzentriert. Und so haben wir dann unsere Talente so ein bisschen zusammengeworfen und das in ganz kurzer Zeit unglaublich hoch skaliert. Ja, und dann gemerkt, ja, wir wollen auch mit einer eigenen Agentur machen. Haben dann, ich glaube, im Oktober 21 auch schon gegründet zu zweit und seitdem machen wir das. Also Oktober 21 war Gründung.
Also wenn ich es ganz kurz zusammenfassen darf, ihr habt beide in jeweils einer anderen Agentur angefangen.
Genau.
Habt, ich sag jetzt mal, wenn ich so formulieren darf, klassischen Vertrieb kennengelernt.
Ja.
Und jeder von euch hat dann irgendwann festgestellt, dass er einen eigenen oder einen anderen Weg gehen will.
Wir mussten einen anderen Weg gehen, weil unsere Vision für alles, was um uns herum war, stets zu groß war. Stets hat man uns gesagt, das kann so niemals funktionieren, das kann nicht der richtige Weg sein, das wird niemals funktionieren, hat uns quasi jeder gesagt, als wir gesagt haben, was wir vorhaben. Bis auf unseren Geschäftsstellenleiter, der dann sich mit uns zusammengesetzt hat und gesagt hat, okay, ziehen wir durch. Da haben wir unseren ersten Deal auf eine Serviette im Biergarten geschrieben. Er ist dann noch kurz weggegangen, hat telefoniert und eine halbe Stunde später hatten wir unsere erste eigene Agentur.
Genau. Also ich habe in einer ganz klassischen Agentur auch meine Ausbildung gemacht. Also Anzugpflicht, Kunden rausfahren, Bestandstermine ohne Ende gemacht und gemerkt, dass das nicht der Vertrieb ist, den ich gerne machen möchte. Weil das unglaublich mühselig ist, zeitintensiv und der Ertrag auch einfach nicht da ist. Das ist halt, also wenn man ehrlich ist, das ist ziemlich undankbar. Dieser klassische Vertrieb.
Genau, weil wenn du halt rausfährst zum Kunde, du fährst dahin, du trinkst Kaffee, du redest, dann brauchst du eine Stunde Zeit für eine Haftpflicht und eine Hausrat, wenn es gut läuft. Ja? Und in dieser einen Stunde kann man, wenn man digital arbeitet, einfach so viel produktiver sein und hat so eine höhere Effizienz in seinem Geschäftsleben, dass es für uns klar war, dass wir uns in diese Richtung entwickeln wollen.
Genau.
Wie viele Offline-Termine habt ihr eigentlich noch?
Wir machen wirklich nur noch, wenn der Kunde sich aufzwingt und hier hinkommen möchte. Und natürlich große Firmen, also BAV, BKV, Geschäftsführung okay. und sowas. Da fahren wir schon zu den Firmen. Da war ich jetzt gestern unterwegs mit einem Kollegen. Das machen wir schon. Aber unser komplettes Privatkundengeschäft zu 99% läuft eigentlich über Online-Beratung und Telefonberatung.
Ja, das ist auf jeden Fall mal etwas anderes. Und also was ich schon mal sehr faszinierend finde, hier treffen quasi zwei verschiedene Spezialistentümer aufeinander. Also das eine ist eher so das prozessorientierte, das andere ist das Community-Thema. Und auch für alle, die jetzt den Podcast, so wie man Podcast eben konsumiert, nämlich hört, wir haben ja aber auch auf YouTube einen Kanal, könnt ihr es ja auch sehen, kann ich schon mal sagen, für alle, die es nicht sehen, also einen Anzug sehe ich bei der Agentur jetzt weniger, auch in den Vorgesprächen nicht. Ist, glaube ich, auch das naturell, auch bei euren LinkedIn-Beiträgen, wenn ich das so sagen darf, habe ich, glaube ich, noch nie einen Anzug gesehen. Also passt die Aussage, genau. Ich würde jetzt mal gerne auf das Thema Community eingehen. Karin, kannst du da mal ein bisschen was erzählen, wie es dazu gekommen ist? Wie vor allem, weil du vorhin gesagt hast, dass man daran geglaubt hat, weil es am Anfang so ein bisschen ein Thema. Und wie kamst du da drauf und wie hast du die, oder woher hast du die Energie genommen, da dran zu bleiben?
Okay, ich fasse es, die erste Zeit fasse ich ganz kurz und komprimiert zusammen. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren hatte ich einen Labrador und der war schwarz-silber. Und dafür habe ich auf Facebook eine Community gesucht und damals gab es ganz große Probleme mit den Silberlabbis, also ganz groß zusammengefasst. Und es gab keine Gruppe, wo man sich ordentlich austauschen kann, weil ein kompletter Hate stattgefunden hat, sodass ich damals vor vielen, vielen, vielen Jahren irgendwann meine eigene Gruppe gegründet habe zu diesem Thema. Ja. Und aus dieser einen Gruppe heraus sind dann kleinere Gruppen entstanden. Das hat auch immer super funktioniert, aber erst durch das, auf das Treffen mit dem Dominik und durch Automatisierungsmöglichkeiten haben wir es geschafft, die vorhandenen Gruppen skalieren zu lassen, mehr auszubauen. Und heute ist es so, dass wir für jedes Thema, das wir bedienen, eine eigene Gruppe haben. Also wir haben Handwerkergruppen, wir haben Immobiliengruppen, wir haben für Sportlergruppen, für Tieregruppe. Also quasi aus einer einzigen Gruppe haben wir es geschafft, im Laufe der Zeit eben viele einzelne Gruppen zu bilden.
Und wie groß kann man sich so eine Community jetzt vorstellen?
Das kann ich gerne beantworten. Also wir haben wirklich kleine Communities, die gehen so ab 10.000, 15.000 Mitglieder los. Wir haben aber auch große, die schon Richtung 200.000 Mitglieder gehen. Und ich meine, wir sind jetzt so knapp an die 140 Gruppen und haben so um die 3 Millionen Mitglieder. Und die wachsen halt jede Woche 20.000, 30.000 Leute. Also wir haben für jede Zielgruppe quasi die passende Lösung zu, damit die sich unterhalten können und austauschen können.
Da muss ich jetzt wirklich mal nachhaken und ich bin jetzt echt gespannt, ob ihr auch diese, ich sage jetzt mal, Erfolgsgeheimnisse teilen wollt. Also ich stelle mir jetzt im klassischen Sinne vor, eine Community, wie mache ich da draus Neukunden? Naja, ich bin dort irgendwie aktiv, positioniere mich als Experte und dann werden mich Mitglieder als solches wahrnehmen und mich anschreiben. Aber wenn ihr jetzt 140 Communities habt, da könnt ihr ja nicht mehr selber irgendwie überall aktiv sein. Und wenn ihr nicht aktiv seid, also wenn ihr es verraten wollt, wie kommt ihr dann wirklich an die Leads? Also wie orchestriert ihr das, dass daraus dann wirklich auch Neukunden kommen?
Tatsache sind wir in allen Gruppen aktiv, aber nicht jeden Tag und nicht immer und überall. Wir haben auch ganz viele Administratoren und Moderatoren. jeder dieser Administratoren und Moderatoren hat ein eigenes wirtschaftliches Interesse daran, dass diese Gruppe gut läuft, sei es ein Leinenverkäufer oder ein Futtermittelverkäufer, der dann dafür sorgt, dass die einzelnen Gruppen laufen. Das ist quasi so ein Netzwerk, ja. Und mittlerweile ist es so, dass wir gar nicht mehr überall präsent sein müssen, denn Stand heute ist, egal in welcher Facebook-Gruppe über Tierkrankenversicherung gesprochen wird, wir haben ja im Monat zwischen 150 und 200 Neukunden. Die meisten davon sind durchweg zufrieden mit uns, ja. Und dann wird man automatisch in den Gruppen empfohlen, wird verlinkt und dann wird man ja sowieso in den Gruppen aktiv, weil man sieht, okay, hier muss ich was sagen. Also es ist ein bisschen schwierig, es ist auch ein bisschen zeitaufwendig, es ist jede Menge Fleiß, ja, aber es funktioniert.
Also mir hat mal jemand gesagt, eines der Grundtugenden, die schon immer im Vertrieb waren und immer bleiben werden, ist Fleiß. Und ich glaube, auch das wird sich, egal welchen Weg wir nehmen, auch nicht verändern. Also schon mal Respekt dafür. Jetzt habt ihr ja gesagt, die Vision, die ihr am Anfang hattet, die war vielen zu groß. Ja. Jetzt könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere, der jetzt hier zuhört oder zuschaut, vor einer ähnlichen Situation steht, hat eine Idee und jetzt kommt da Gegenwind. Und jetzt möchte ich einfach mal etwas auch zitieren. Und für alle, die das jetzt zuschauen, also nach dem Vorbereitungsgespräch habe ich von den beiden ein Buch zugeschickt bekommen. Das ist aber mit einer sehr netten Widmung auch. Das ist eben genau dieses schon erwähnte Buch Verkauft, also Verkauft mit Fair wie Fair von Christian Seeger. Und in diesem Buch werden verschiedene Agenturen und Vermittler auch interviewt, unter anderem ihr. Und bei dem Thema Herausforderungen und Erfolg habt ihr geschrieben, die größte Hürde war der Gegenwind aus der Branche, Kritik an unkonventionellen Methoden. Da würde mich jetzt echt mal interessieren, wie habt ihr die Resilienz aufgebaut, da weiterzumachen, da, ich sag mal, diese große Vision, die für viele zu groß war. Und ich meine, hinterher ist es immer leicht, ja. Hinterher weiß man, man hat Erfolg, ja, alles klar. Aber in dem Moment, wo man noch nicht weiß, hat man wirklich Erfolg damit. Wie habt ihr es geschafft, da dran zu bleiben? Was waren so, gibt es da vielleicht auch so Hacks, die ihr hattet, wo ihr sagt, das hat euch geholfen, über diese Zeit hinwegzukommen?
Wir mussten ja eine lange Zeit überbrücken zwischen die Arbeitskraft, die wir zu zweit oder zu dritt, wir haben, glaube ich, zu zweit angefangen und sind dann relativ schnell groß geworden. Wir mussten ja viele Lösungen finden, was Anfragen angeht. Wir haben viel mehr Anfragen bekommen, als wir abarbeiten konnten. Und wir mussten relativ schnell hochskalieren. Und dieser Prozess, der hat unglaublich viel Zeit und Kraft gekostet.
Auch Mut.
Und natürlich den Vertriebsweg, den wir gewählt haben, den gab es so noch nicht. Und das war natürlich für ganz viele Menschen nicht nachzuvollziehen, wie man aus einer Facebook-Community wie man daraus Vertrieb machen kann. Und dementsprechend war natürlich auch dann der Gegenwind relativ groß, dass man gesagt hat, nee, das klappt niemals. Also das in 2 Monaten seid ihr wieder hier angestellt oder so, ne?
Der Gegenwind kam auch noch aus anderer Richtung und von der anderen Seite. Man muss auch sehen, dass wenn man, also ich habe mich heute extra schick gemacht, ja, aber normalerweise tragen wir Hoodies oder T-Shirts, wir sind tätowiert, wir sind nicht die klassische Allianz-Agentur. Wenn uns die Vorstände besuchen, dann sagen wir, seid so nett und kommt in Jeans und Turnschuhen, ihr müsst hier über den Pferdehof laufen, es ist matschig, wir haben hier drin viele Tiere, viele Hunde. Wir sind nicht die klassische Allianz-Agentur und wir haben am Anfang, es ist immer so eine ganz lustige Anekdote. Wir sind zum ersten Mal verreist mit anderen Allianzlern und die stehen am Flughafen komprimiert da und warten auf den Abflug. Die haben uns gar nicht beachtet, weil die niemals auf dem Schirm hatten, dass wir da dazugehören könnten. Und erst als wir am Ort gelandet sind und dann mit in diese Vans gestiegen sind, haben die signalisiert, das ist diese Agentur Döpke. Ne?
Ich wusste aber auch nicht, dass man zum Flug irgendwie einen Anzug anzieht, sondern ich war komplett Hoodie und Jogginghose da.
Und das war auch so am Anfang, wo natürlich auch die Augenbraue nach oben gezogen wurde, was sind denn das jetzt für welche? Und dann haben wir ja auch innerhalb von, ich glaube, 6 Wochen das erste Mal den Hess-Club geschafft oder wahrscheinlich sogar noch weniger. Da hieß es dann, das kann ja mit rechten Dingen zugehen. Und erst mit den Jahren haben wir, glaube ich, auch dieses Standing gewonnen, dass man gesehen hat, okay, es geht auch anders. Versicherung bedeutet nicht Anzug, Krawatte und Lackschuhe. Das hat ein bisschen gedauert und das war auch eine große Hürde.
Ja, irgendwie kann ich mir das Bild gerade sehr gut vorstellen. Aber es hat euch ja nicht dazu ermutigt, im positiven Sinne auch euren Weg zu verlassen. Sondern ihr seid ja auf diesem Weg geblieben, habt das durchgezogen. Gab es vielleicht auch so diese typischen Learnings oder vielleicht trotzdem auch Rückschritte, wo ihr gesagt habt, also da habt ihr mal kurz gezweifelt. Ja, ich könnte mir vorstellen, könnt ihr da noch ein paar Learnings offenbaren?
Mal gezweifelt so an der Sache nicht, sondern nur an dem Arbeitsaufkommen. Und dann irgendwann haben wir wahrscheinlich gedacht, oder ich auf jeden Fall, wie wir das so bewältigen können. Wir waren morgens 5-6 Uhr im Büro, sind abends irgendwie um 22 Uhr wieder nach Hause. Und dann hat man sich schon Gedanken gemacht, hier muss sich irgendwas ändern, weil so kannst du nicht 2-3 Jahre weiterarbeiten. Und das motiviert aber dann auch wieder, die ganzen Prozesse noch zu verbessern. Und dann haben wir unglaublich viel Arbeit da reingesteckt, immer mehr Prozesse automatisiert, auch Strukturen geschaffen, was Mitarbeiter angeht. Und mittlerweile ist es wirklich besser geworden, entspannter auf jeden Fall. Und wir bekommen ja, ich glaube, letzten Monat waren es so knapp um die 30.000 eingehende Nachrichten, die wir hier rein haben, über alle Kanäle. Und die müssen natürlich abgearbeitet werden. Und zu zweit ist, oder zu dritt, die Maren war da relativ schnell da, ist das schon eine Herausforderung gewesen. Deswegen mussten wir so schnell wie möglich die Strukturen schaffen. Und diese Zeit war, glaube ich, so die anstrengendste, wo man noch am meisten gezweifelt hat.
Genau. Und für mich das größte Learning in der Zeit war, ich bin ganz nah an meinen Kunden. Meine Kunden sind mit mir alle per Du. Wir sind wirklich, also die schicken uns Urlaubsbilder, die schicken uns Bilder, wenn die Babys geboren werden. Und mein größtes Learning war zu sagen, dass ich an manchen Stellen loslassen muss, dass ich nicht alles selbst managen kann, dass früher alles über meine WhatsApp-Nummer gelaufen ist, alles nur über eine Handynummer. Und diesen Prozess zu erkennen, zu sagen, okay, man muss jetzt auch andere Menschen mit ins Boot nehmen, auch an meine Kunden ranlassen, das war ein großes Learning. Und seit wir das aber auch geändert haben, haben wir zumindest zwischendrin auch mal Zeit zum Atmen und es geht uns besser.
Oder einen Podcast aufzunehmen.
Genau.
Bin ich auch sehr dankbar, danke. Dass ihr auch diese Dinge, ich sag mal, teilt, weil ich könnte mir schon vorstellen, das ist, wir leben gerade eine Phase im Vertrieb. Es verändert sich viel. Und ich glaube, man merkt immer mehr, also klassischer Vertrieb hat seine Berechtigung, absolut, aber es entsteht immer mehr und immer andere Dinge, ja. Und ihr seid da ja auch Vorreiter. Das sind jetzt zwei Sachen gefallen, die will ich ganz kurz nochmal sortieren und eine Frage draus bauen. Karin, du hast gerade gesagt, die Kunden haben eine sehr, sehr starke Verbindung auch zu dir, schicken private Nachrichten, Urlaubsbilder und so weiter. Was mich jetzt mal interessieren wird, ist, wenn ihr jetzt im Privatkundenmarkt zumindest alles digital macht und auch die Masse, die ihr habt, und ich könnte mir vorstellen, da kommen auch ein paar Neukunden monatlich dazu. Wie schafft es ihr dann über diesen Weg trotzdem diese starke Verbindung zum Kunden herzustellen?
Ganz einfach im Prinzip. Ich habe eine eigene Facebook-Seite zum Beispiel. Und auf dieser Facebook-Seite berichte ich immer von meinem Leben. Also ich erzähle keine Hardcore-Sachen von mir, aber ich nehme die Leute immer mit. Also ob das am Wochenende der Vogel ist, den wir aus dem Kamin gerettet haben, oder ob das Ausflüge sind, also die Kunden gehen auf meine Seite oder schauen sich unsere Communities an und wissen immer genau, was los ist. Dazu kommt ja noch, dass wir auch eigene Hunde haben, die wir in den Communities immer präsent gestalten, oder wenn der Dominik mit den Kollegen irgendwo ist. Also sie folgen uns im Netz und haben stets das Gefühl, dass sie wissen, was wir machen. Und es ist ja auch so, die wissen, was wir machen. Also wir nehmen die immer mit. Und auch ganz wichtig ist zum Beispiel unsere Erreichbarkeit. Wir sind ja durchgehend erreichbar. Also du kannst bei uns 7 Tage die Woche 24 Stunden anrufen. Es geht immer jemand ans Telefon. Und sowas verbindet eben auch, selbst wenn von allen Kunden, die wir haben, nur 5-mal nachts das Notfalltelefon klingelt. Diese 5 Kunden gehen ins Netz und erzählen, ihr müsst euch vorstellen, die waren wirklich erreichbar. Und so hören sie von uns und bekommen auch stets den Eindruck, dass sie uns kennen, dass sie an unserem Leben teilhaben. Und ich bin davon überzeugt, dass das ein großes Stück auch von unserem Erfolg ist.
Okay, also das ist der klassische Social-Media-Effekt. Ihr teilt euer Leben, die Aktivitäten, und die Kunden, die glauben, euch gut zu kennen, sind oftmals Kunden, die ihr vielleicht gar nicht so stark kennt. Ja, das ist ja dieser Effekt. Ja, also derjenige, der präsent ist, der wird erkannt, aber man erkennt natürlich dann umgedreht die Leute nicht zwangsläufig. Aber verstehe ich, super. Jetzt hast du, Dominik, gesagt, bei dem ganzen Thema am Anfang habt ihr, da waren 24 Stunden am Tag nicht genug quasi. Ja. Dann hast du Prozesse umgebaut, ihr habt Mitarbeiter angebaut und ihr habt, und das würde mich jetzt wiederum interessieren, sicherlich die Rollenverteilung. Also ich sag mal so, klassisch im Versicherungsvertrieb ist ja so, ich hole mir eine Assistenz, die macht das, was ich auch mache, halt nur die Sachen, die mir weniger Spaß machen. So. Und dann ist Skalierung im klassischen Sinne, ich hole mir eine zweite Assistenz und die macht das Gleiche oder ich hole mir einen Vertriebspartner und der macht Akquise. Ist das bei euch auch so oder wie habt denn ihr die Rollen dann so aufgeteilt, dass ihr so effizient sein könnt, wie ihr es jetzt seid?
Wir haben auch ganz klassisch mit einer Assistenz angefangen, Büroleitung, und haben aber dann schnell gemerkt, dass wir so schnell wachsen, dass man das gar nicht so machen kann. Also, und mittlerweile haben wir einen eigenen Innendienst, eine eigene Lohnbuchhalterin, ein eigenes Vertriebsteam. Im Vertrieb sind dann nochmal Spezialisten theoretisch für jedes Thema aufgeteilt. Und das ist auch so, dass wenn Karin jetzt eine Anfrage bekommt für, ich habe ein Kind bekommen oder ich wollte mich mal über die BU informieren, dass es dann automatisch dann oben zum BU-Spezialisten zum Beispiel geht. Also wir haben jetzt, glaube ich, 28 Leute. Genau. Und wir haben sogar eine Dame in der Assistenz von der Karin, die hauptsächlich auch die ganzen Nachrichten beantwortet, die reinkommt und Angebote schreibt, haben wir jemanden. Das ist ganz unterschiedliche Aufgabengebiete, um diese Masse, die reinkommt, irgendwie abzuarbeiten.
Herr Dominik und ich teilen das so auf. Internet mache ich und alles, was ein Kabel hat, macht er, weil ich die größte Technikpfeife auf diesem Planeten bin. Ja. Das haben wir so untereinander gut aufgeklärt. Und bei uns ist ja auch so, dass, um deine letzte Frage nochmal abschließend zu beantworten, der Kunde kennt ja nie nur mich oder kennt nie nur den Dominik, weil, wie er eben schon erwähnt hat, wenn die bei mir anrufen und sagen, ich brauche eine Versicherung für mein Kind, dann sage ich, du wirst kaum jemand finden, der dich im Hund besser berät als ich, aber auch niemand, der schlechter ist im Rest als ich. Und deswegen fragen wir, ist es okay, wenn heute der Max sich bei dir meldet? Und so gehen die quasi auch immer durchs Team, denn unser Anspruch ist es, dass der Kunde stets die beste Beratung bekommt. Und wenn ich eine Sache auf dieser Welt gelernt habe, dass man bei allen Produkten, die eine Versicherung zur Verfügung stellt, niemals in allem der Spezialist sein kann. Und mein Herzenswunsch ist, dass der Kunde immer die bestmögliche Beratung bekommt. Und da muss man sich selbst eingestehen, dass man nicht alles am besten kann.
Sehr wertvoll. Jetzt habt ihr gesagt, ungefähr 28 Leute habt ihr. Mal so die Frage, was wäre für euch die perfekte Agenturgröße?
2.
Ich glaube, jetzt fangen 26 Leute an zu schwitzen, oder?
Nee, das ist schwer zu sagen. Für mich ist die perfekte Agenturgröße, wenn jeder so seinen Raum für sich noch hat, wenn auch das Leben da nicht nur aus Arbeit besteht, sondern ja, jetzt ist natürlich das Doofe, dass durch die Communities, dass jede Woche so schnell wächst, dass wir immer im Zugzwang sind momentan. Also es skaliert sich ja von automatisch gerade hoch. Und ja.
Jetzt sag's doch. Also wir wollen dieses Jahr 10 Leute einstellen. Ja.
Weil wir momentan mehr Anfragen reinbekommen, wie wir abarbeiten können. Und das ist natürlich
ärgerlich.
Und klar, man muss ja dann immer auch auf Reputation achten. Und dann, wenn dir irgendjemand schreibt, ich habe eine Anfrage gestellt und die habe ich nicht beantwortet bekommen, das geht nicht. Und wir haben ja auch einen Anspruch darauf, dass die Angebote immer innerhalb von 1-2 Stunden rausgehen. Ja, und um diesen Standard zu halten, bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als auch die Mitarbeiter hoch zu skalieren.
Wir haben beispielsweise eine durchschnittliche Antwortzeit auf WhatsApp von
9 Minuten,
ob 24 Stunden.
Auf die erste Anfrage, ne?
Genau.
Auf Folgeanfragen sogar sind wir bei 4 Minuten.
Genau, das heißt also, innerhalb, wenn man 24 Stunden Zeitsprechung nimmt, liest du innerhalb von 9 Minuten von uns. Und wenn du schon mal mit uns in Kontakt warst, innerhalb von 4 Minuten. Ich glaube nicht, dass das eine andere Agentur darstellen kann.
Ich muss diese Zahlen jetzt ehrlich gesagt auch erstmal verarbeiten, weil da waren, also du hattest vorhin, glaube ich, gesagt, wie viele Neuanfragen habt ihr da im Monat? Oder
nee, Quatsch, wie viele Nachrichten machen wir im Monat? Ich muss jetzt mal gucken, aber auch aufgrund der Bestandsgröße und die Sachen, die reinkommen, sind es, glaube ich, knapp an die 30.000 Nachrichten, die wir im Monat reinbekommen.
Okay. Kanäle. Ja. Okay. Und jetzt haben wir, ich sag mal so, dieses People-Business, also die, wenn ich es jetzt mal betriebswirtschaftlich sehe, diese Kapazität an Menschen haben wir jetzt. Kommen wir mal so eher Richtung Kapazität, was Tools, Prozesse angeht, weil ich glaube, du könntest das theoretisch alles natürlich händisch abarbeiten, reichen aber sicherlich keine 28. Was waren so Tools, und ich glaube, die Frage ist dann doch eher Richtung Dominik gerichtet, was waren so die Tools, die für dich so ein schrittweise so ein Gamechanger waren, dass ihr dieses Pensum, was ihr jetzt habt, auch mit den Leuten verarbeiten könnt? Kannst du da vielleicht ein bisschen Einblick geben?
Der größte Gamechanger war wahrscheinlich Superchat, weil wir von dem klassischen Anfragen-Handy, wo alle Anfragen reinkamen, was, wenn Karin mal nicht konnte, irgendwie weitergegeben werden musste, zu einer digitalen Lösung gekommen sind. Das heißt, die Nummer ist hinterlegt in Superchat. Jeder Mitarbeiter hat darauf Zugriff. Das heißt, Karin kann jetzt auch mal einen Podcast aufnehmen. Und oben werden aber trotzdem die Nachrichten weiter beantwortet von der Mitarbeiterin. Und ja, dann haben wir eine Rechnungsnummer, wo mehrere Mitarbeiter drauf Zugriff haben. Das heißt, die Kunden schicken die Rechnung. Es wird sich sofort gekümmert. Also der Kunde sieht ja gar nicht, mit wer gerade antwortet, sondern der sieht, auf dieser Rechnungsnummer wird sofort alles bearbeitet und kriegt eine Rückmeldung. Und das war, glaube ich, so der größte Gamechanger von dem, dass wir gar nicht mehr von diesen von Handys abhängig sind, sondern dass wir eine digitale Lösung für alles haben, was reinkommt.
Auch für Mitarbeiter, die mal erkranken oder im Urlaub sind. Also hier fällt kein, also wenn du normalerweise einen Versicherungsfachmann hast, da rufst du an und dann heißt es, ja, der Herr Müller ist jetzt 14 Tage im Urlaub. Ja, das funktioniert bei uns nicht. Das heißt, wenn heute ein Kunde schreibt, dann kriegt er eine Antwort. Er kriegt sie nicht zwingend von der Karin, aber er kriegt sie ebenso qualitativ hochwertig und er kriegt seine Antwort. Deswegen auch immer dieses Gefühl, deine Tierfamilie zum Beispiel, also die denken hier immer in einem familiären Gebinde, ne? Es wird immer geantwortet, wir lassen die nie im Regen stehen, auch mit anderen Sachen nicht, ja. Und ich glaube, dass das Superchat war der schlimmste am Anfang und dann auch der beste Tag für uns.
Der schlimmste?
Ja.
WhatsApp hatte damals, ich glaube im 22, da waren ganz viele Allianz-Agenturen von betroffen, die Konten zugemacht. Das heißt, unsere Nummern waren erstmal eine Zeit lang gesperrt und das war dann auch der Zeitpunkt. Wir hatten schon einen Teil auf Superchat umgestellt, gerade den Service, aber wo wir dann auch gesagt haben, okay, wir stellen jetzt auch den kompletten Vertrieb auf Superchat um, weil wir müssen weg von den klassischen Lösungen.
Loslassen.
Da haben wir es wieder, ne? Was mich jetzt mal interessiert, auch wenn ich schon fast die Antwort vermute, aber vielleicht täusche ich mich auch. Ihr kommt ja nicht rüber wie der klassische Vermittler. So. Und wir haben aber klassisch in unserer Branche sehr stark dieses ganze Thema Bonifikation, Wettbewerbe, Veranstaltungen. Ihr habt vorhin schon mal von einer Situation geschildert. Das war aber, glaube ich, mehr so das Umfeld. Das heißt ja nicht, dass diese Veranstaltung an sich oder die Reise an sich nicht schön war. Aber wie steht ihr generell dazu? Wie motiviert sich eine Agentur, die so tickt und so arbeitet wie ihr?
Ich persönlich, das kann ich nur für mich sprechen, ich komme aus dem Wettkampfsport. Ich finde dieses ranglistenbasierte eine gute Motivation, also für mich. Auch gerade wenn es darum geht, oh, da sind zwei, drei Agenturen über uns zum Beispiel, was machen die besser? Ja, dann geht man in die Analyse, die Prozesse sind cool, da kann man sich was abgucken. Also ich sehe das eher als Learning, also dass man dann sehen kann, boah, der hat eine coole Idee gehabt, oder das macht er super, das kann man so oder so adaptieren, das können wir vielleicht auch so oder so machen. Also es geht eher in die Richtung, dass ich es gut finde. Ansonsten kann das auch einen ziemlich stressen, wenn man gerne wettkampfbasiert.
Naja, wir nehmen auch manchmal an diesen Reisen teil. Wenn wir nach Kroatien fliegen wollen würden, dann würden wir das auch so machen. Ja, aber wir nehmen den Austausch dort mit Kollegen wahr. Die Kollegen nehmen auch sehr oft den Austausch mit uns wahr. Denn es ist auch eine wichtige Sache, gemeinsam zu wachsen, aneinander zu wachsen. Auch vielleicht Fehler zu hören, wo man denkt, super, der Fehler muss uns nicht passieren. Ja, also es geht uns nie um die Reise oder den Kugelschreiber oder das Geschenk allgemein. Uns geht es um die Learnings und den Austausch dort. Deswegen uns motiviert, tatsächlich jeden Tag, glaube ich, aufzustehen und der Beste zu sein.
Gut, das passt ja zum Kampfsport dann wiederum, ne? Also, das würde mich jetzt auch mal interessieren, ist das dann so, dass ihr schon regelmäßig Anfragen auch aus dem Kollegenkreis bekommt, so nach dem Motto, wie macht ihr das eigentlich und was kann man von euch lernen?
Ja, und wir geben auch regelmäßig Schulungen. Jetzt im Allianz intern kriegen wir öfters Anfragen auch von Geschäftsstellen, wo wir dann natürlich dann auch für den Anfang auch sagen, wie man sich am besten positioniert, wie man die digitalen Prozesse relativ schnell aufbaut, was wichtig ist. Und ich glaube, also wir haben bis jetzt immer sehr, sehr positives Feedback gehört, weil das natürlich am Anfang auch ein großer Schritt ist, sich schnell perfekt aufzustellen.
Ich glaube, bei solchen Gesprächen trennt sich auch sehr oft die Spreu vom Weizen. Da siehst du die, die es wirklich wollen, und andere sitzen da und sind traurig darüber, dass das Geschäft nicht läuft. Aber wenn man dann kurz die Homepage googelt und man sieht, dass dreimal die Woche von 8 bis 12 und einmal am Nachmittag geöffnet ist, dann muss das erste Learning sein, dass man fleißiger sein muss, dass die Einstellung eine andere sein muss. Und da können wir, glaube ich, immer ganz gut weiterhelfen, immer so auf verschiedenen Stufen. Manche sind technisch schon sehr weit, andere haben noch nicht mal WhatsApp Business auf dem Telefon gehabt. Aber dieser Austausch findet regelmäßig statt und ist auch wichtig für uns, weil ich glaube, die Branche kann nur überleben, wenn wir alle an einem Strang ziehen.
Sehr wertvolle Aussage, danke schon mal dafür. Wenn man das jetzt versucht, also mir ist klar, wir reden jetzt hier eigentlich über eine Art Coaching, was ihr theoretisch machen könntet, was ich nicht glaube, dass ihr vollumfänglich macht, aber theoretisch bedarf es ja ein Coaching, um dorthin zu kommen. Wenn es nicht so viel Zeit hat, was sind so die 3 Punkte, die ihr einer Agentur raten würdet, womit sollte man anfangen, wenn man in diese Richtung geht? Ich rede jetzt nicht zwangsläufig von Community Building, sondern ich rede wirklich von sich moderner aufzustellen, effizienter zu sein. Was wären so Startpunkte, die ihr einer klassischen Agentur empfehlen würdet?
Also das Erste, würde ich sagen, das hatte Karin eben schon erwähnt, ist die Positionierung, dass man seinen Online-Auftritt so aufbaut, dass man der Experte oder Spezialist in einem Thema ist. Ja, das finde ich ganz gut. So noch ein 2. Punkt?
Ein 2. Punkt für mich wäre auf jeden Fall, ist ein bisschen ab vom Thema, ich würde auch bei dem Personal, was ich einstelle, ganz genau darauf achten. Ich würde auch Menschen einstellen, die nicht ins klassische Versicherungsbild passen, würde nicht nur auf Schulnoten gucken. Ja, ich würde vielmehr den Mensch in meiner Agentur präsent machen. Ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema, etwas, was super oft verrutscht. Ja, und dann gibt es so einen interessanten Satz. Ich glaube, Stromberg hat immer gesagt, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Ja, ich glaube, man muss offen sein für Technik, offen sein für Neues, offen sein, auch mal zu sagen, man macht eine Online-Beratung mit Kamera. Das sind so aus meiner Sicht die wichtigsten Dinge. Und man muss fleißig sein. Die Leute denken ja, uns fliegen die Leads zu. Die Leute denken, okay, aber was keiner sieht, ist, wir sind die Ersten, die im Büro sitzen, die Letzten, die gehen. Wir sind samstags im Büro. Sonntags haben wir von 12 bis 15 Uhr offene Sprechstunde für Beratungstermine. Fleiß.
Wenn ich jetzt euch selbst nochmal zitieren darf, aus dem vorhin erwähnten Buch, wichtigstes Learning, es braucht kein fertiges Konzept, es braucht Mut und Herz und Urvertrauen.
Ja.
Das fand ich auch noch sehr schön. Genau. Was würdet ihr, also jetzt habt ihr mal so eure Sicht gezeigt, wo ihr auch Kolleginnen und Kollegen unterstützt, finde ich mega, und auch die Aussage über unsere Branche generell, vielen Dank auch dafür. Was mich jetzt noch ein bisschen interessieren würde, weil es hören ja auch Versicherer zu oder die bei einem Versicherer arbeiten direkt. Was würdet ihr Versicherern generell empfehlen, was sie tun können, um solche Agenturen wie ihr es seid? Und damit rede ich nochmal nicht zwangsläufig nur um das Thema, eine Agentur hat ein Community aufgebaut auf Facebook und Co., sondern die so ein Mindset haben wie ihr, die so arbeiten wie ihr. Was sollten Versicherer machen, um euch oder Agenturen wie euch besser zu unterstützen? Fällt euch da was ein?
Mir würden schon 2, 3 Sachen einfallen. Es gibt auch Versicherer, die das schon relativ gut machen, aber viele Versicherer sind, es geht auch nicht anders bei einer gewissen Menge, aber ziemlich vereinheitlicht in ihren Konzepten. Das heißt, es gibt kein links oder rechts, sondern es muss so gemacht werden. Und wenn man als Agentur ein bisschen mehr Freiheiten bekommen würde, was auch den Online-Auftritt angeht oder die Positionierung oder wie man gerne was machen möchte, ohne dass man sofort ein Nein bekommt, finde ich das schon cool. Das ist, klappt nicht immer, ich kann das auch verstehen, bei einer gewissen Anzahl von Agenturen, dass da irgendwie die Gleichmäßigkeit gewahrt wird.
Wir holen jetzt gleich quasi eure Zielgruppe oder beziehungsweise den Ausgangspunkt eurer Zielgruppe. Sehr gut, aber kein Thema, mach einfach weiter.
Ja, das hat der Dominik schon recht gesehen, man muss mehr auch auf Individualisten eingehen können, ja, und muss auch erkennen, was könnte hier jetzt besonders sein, ja. Und ich glaube, das fehlt der Versicherungsbranche. Wir sind zu festgefahren. Manche Gesellschaften sind noch zu festgefahren in alten Mustern, in alten Strukturen. Es ist nicht mal der Herr Kaiser, der samstags über den Wochenmarkt rumläuft. Es kann auch mal die YouTuberin sein, die Fluren vorm Netz sitzt, aber trotzdem alle erreicht, ja. Und ich glaube, da würden wir uns ein bisschen mehr wünschen, ein bisschen mehr Offenheit, dann wird es besser funktionieren.
So, Dominik organisiert gerade quasi das Futter. Ja. Sehr cool, sehr gut. Nee, aber alles gut. Wir sind auch schon Richtung Ziellinie unterwegs. Und ich muss sagen, ich fand das jetzt wirklich mega, was ihr erreicht habt erstmal. Also Chapeau dafür. Und auch, dass ihr das der Branche teilt und Kolleginnen und Kollegen teilt. Wo würde man euch denn eigentlich finden, wenn man mit euch in Kontakt treten will? Was wäre der beste Kanal? Wahrscheinlich zu Superchat, wenn ich das jetzt. Aber also eine WhatsApp oder nee, generell, wo kann man mit euch im Business-Kontext Kontakt aufnehmen?
Also eigentlich auf jedem Kanal. Es landet dann eh in Superchat. Also ist egal, ob es jetzt LinkedIn ist, ob Facebook ist, ob unsere WhatsApp-Nummern sind überall hinterlegt. Man kann uns anrufen. Man findet uns auf Google, E-Mail. Also wir sind sehr gestreut im Online-Auftritt.
Bitte nicht vorbeikommen.
Sehr gute Idee, genau. Und ich glaube, oder ich bin überzeugt davon, man wird von euch noch öfters sehen und hören. Genauso haben wir euch jetzt hier gehört und vielleicht auch nochmal hier. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Vielen Dank nochmal für eure Insights. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Und ja, bleibt natürlich gesund und bleibt unserer Branche so treu und gebt weiter eure Insights, das hilft uns allen. Vielen Dank.
Danke, gerne.
Vielen Dank.